Wenn du Hilfe brauchst, dann ruf eine Freundin an. Genauso habe ich es gemacht. Kerstin alias Elbkombüse ist zu Gast im Kochbuch-Podcast. Viel Spaß beim Hören. Dieser Kochbuch-Frühling überfordert mich. Es erscheinen so viele neue Kochbücher und ich habe das Gefühl, mit meinen Neuerscheinungen des Monats, die ich euch einmal im Monat präsentieren will, komme ich da irgendwie nicht zu Rande. Und deshalb habe ich mir Hilfe eingeladen. Kerstin, die viele von euch als Elbkombüse kennen, hat sich bereit erklärt und sich sehr gefreut hoffentlich, dass ich sie eingeladen habe in den Kochbuch-Podcast. Hallo Kerstin.
Moin, hallo Christina.
Ein Hallo in den hohen Norden. Du warst ja schon mal zu Gast und da haben wir gesagt, Mensch, wenn wir zwei über Kochbücher schnacken, dann muss man eigentlich immer das Aufnahmegerät laufen lassen. Und deshalb habe ich sofort an dich gedacht, weil ich das Gefühl habe, diesen Frühling werden wir überflutet. Ist es einfach wieder der übliche Leipziger Buchmesse-Strom, der jetzt auf uns zu fließt an Büchern und Neuerscheinungen? Oder hast du auch das Gefühl, dieses Jahr ist irgendwie besonders viel los?
Ich glaube, das liegt so ein bisschen daran, dass wir so eine Trockenzeit im Januar hinter uns hatten. Und deswegen kommt uns das so vor. Ich habe im Januar gar kein neues Kochbuch gehabt und habe dann aus lauter Verzweiflung in Anführungsstrichen schon mein Regal in Fächer eingeteilt von 1 bis 26 und in diesen Fächern sind 1 bis 25 Bücher und habe dann zu meinem Mann oder zu meinen Töchtern gesagt, die mögen doch bitte mir irgendeine Zahl nennen pro Fach und noch eine Zahl für das jeweilige Buch und daraus habe ich dann gekocht. Hat Spaß gemacht, da kamen überraschende Sachen bei raus. Das war richtig witzig und auch so alte Dinger, die schon lange drin lagern, kamen mal wieder, konnten mal wieder ein bisschen glänzen. Und dann war der Januar Gott sei Dank vorbei und im Februar ging es dann ja eigentlich schon los und nimmt jetzt, finde ich, auch so richtig Fahrt auf. Da können wir uns tatsächlich auf einiges freuen. Aber ich glaube nicht, dass es mehr ist als die letzten Jahre. Ich glaube, wir beide hatten so ein paar Entzugserscheinungen im Januar, so Dry January mäßig, was Kochbücher angeht und können uns jetzt aber auf ganz viele neue Sachen freuen, glaube ich, ne?
Was für eine großartige Idee, eine Kochbuchlotterie zu machen sozusagen.
Ja,
und
hat
die
Spaß
alten
gemacht.
Du hast eine riesige Sammlung auch, also geneigte FollowerInnen, die deinen Kochbuchabenteuern folgen auf Instagram zum Beispiel, die wissen, dass dein Kochbuchregal echt groß ist und dass da einige Schätze sicherlich drin lagern, die sich sicherlich sehr gefreut haben, dass du sie mal wieder rausgeholt hast.
Auf jeden Fall. Na, wir haben uns auch gefreut, weil da kamen dann Sachen raus, die habe ich die letzten 3 Jahre nicht mehr angefasst, weil nicht, dass die Bücher jetzt doof sind oder weil ich es nicht wollte, aber es kommt ja jedes Jahr so viel nach, da kommt man ja kaum mit dem Kochen hinterher. Also so viel können wir eigentlich nicht essen, wir geben uns redlich Mühe, aber alles schaffen wir da auch nicht.
Das stimmt. Und weißt du, was ich auch glaube? Wir haben ja beide immer auch diesen November, der wirklich eine große Aufgabe ist. Da ist immer der Kochbuchpreis, wir sind beide in der Jury des Kochbuchpreises und da hat man wirklich immer richtig viele Bücher und dann ist man vielleicht auch so ein bisschen verwöhnt. Dann kommt der Dezember, da hat man anderes zu tun und erholt sich ein bisschen und dann hätte man wieder Bock. Aber dann passiert erstmal nichts. Vielleicht auch mal alle anderen normalen Menschen haben dann einfach sich schöne Kochbücher zu Weihnachten gewünscht und sind erstmal versorgt.
Ja, ich war im Dezember war ich tatsächlich auch so ein bisschen satt vom Kochbuchpreis. Also nicht, dass ich den satt habe, aber ich hatte 22 Bücher zu bewerten. Das war eine ganze Menge und da war ich dann froh, wenn ich dann einfach mir irgendwas ausgedacht habe, in den Kochtopf geschmissen habe, ohne in irgendein Buch zu gucken. Und im Januar ging es dann tatsächlich los mit leichten Entzugserscheinungen. Da mussten dann ja die alten Sachen herhalten und ich muss gerade mal gucken, aber 1, 2, 3, 4 Bücher habe ich jetzt schon wieder vorgestellt auf dem Elbkombüse Instagram-Account. So allmählich geht's los.
Was waren deine Highlights im Februar? Da ging es ja ganz, ganz langsam los. In der letzten Podcast-Folge habe ich ja gesagt, es gibt noch zwei, die muss ich jetzt noch rüberholen. Ansonsten stimmen die Highlights nicht. Und das war für mich Türkei vegetarisch, was im Brandstätter Verlag erschienen ist. Und das neue Buch von Judith Erdin, Dein bestes Geheimrezept, was auch für mich, die ist so lustig und die macht wirklich tolle Bücher. Das gehört ja einfach dazu in der Nennung. Was waren deine Highlights im Februar?
Ja, auf Türkei vegetarisch habe ich mich schon ganz lange gefreut. Wie du sagst, Brandstätter Verlag, dann von Orhan und Okide, da sind tolle Rezepte drin. Ich mag diese Küche sowieso so gerne, vegetarisch ohnehin, aber eben halt Türkei, orientalisch, Levante, das ist so mein Ding eigentlich. Das fand ich großartig, dass das Buch endlich da war. Und was hatte ich denn noch? Ein Erfolg in Anführungsstrichen. Das hätte ich jetzt so gar nicht erwartet. Zeit für Porridge. Fand ich ganz großartig. Ich hatte was ganz anderes erwartet. Das werden wahrscheinlich die meisten so erwarten, wenn sie diesen Titel lesen. Sie denken, sie kriegen lauter Frühstücks-Porridge-Rezepte. Das ist aber weit gefehlt. Der Begriff Porridge ist allerdings ein bisschen weit gefasster, ne? Du hast dann nicht nur den Hafer, den man ja ursprünglich dann nur für Porridge nimmt, sondern alle möglichen anderen Getreidesorten. Und der passendere Begriff wäre eigentlich Brei. Also im
Aber das
Dänischen oder
klingt
klingt so
jetzt
ein
nicht
bisschen
so geil.
unsexy, nee. Und ich glaube, das hat sich dann auch der Stiebner Verlag dabei gedacht. Also der dänische oder auch der schwedische Titel, der wäre Grütze oder Brei. Das klingt halt im Dänischen auch irgendwie anders oder im Schwedischen. Wenn wir jetzt allerdings Brei auf den Titel schreiben, dann denkt jeder, das sind irgendwie Baby-Brei-Rezepte. Klingt tatsächlich auch nicht so toll und deswegen hat der Verlag, nehme ich mal an, sich dann auch für Porridge entschieden. Aber da gibt es ganz tolle vegetarische oder auch nicht vegetarische Rezepte drin, die du alle gefühlt nur in einer Schüssel machst, die unheimlich schnell zuzubereiten sind und eben halt nicht nur Porridge, sondern auch Grütze sind, Polenta sind. Da werden alle möglichen Getreidesorten verballert und ganz kreativ vor allen Dingen auch. Also ich habe da einiges draus nachgekocht und das hat richtig großen Spaß gemacht. Ich habe sogar eine Porridge-Tatin gemacht. Man soll es nicht
Und
glauben.
du hast gebacken. Das ist immer eine besondere
Ja.
Erwähnung wert.
Ja, das musste ich jetzt hier nochmal fallen lassen.
Sehr gut. Ist es dann auch süß und deftig oder nur süß?
Beides. Du findest süße Sachen da
Spannend.
drin. Gerade die Frühstücksgeschichten sind natürlich überwiegend süß, aber da gibt es tatsächlich auch herzhafte Geschichten. Und ja, da ist zum Beispiel so eine Polenta, war das, glaube ich, Cacio e Pepe, also dieses typische italienische Rezept, aber halt eben nicht mit Nudeln, sondern abgewandelt mit Polenta. Und da findet sich wirklich für jeden Geschmack was. Und uns hat das auch gar nicht gestört. Man könnte jetzt denken, ja, die Konsistenz ist dann ja immer halt quasi immer gleich, breiig und weich und für Leute mit ohne Zähne. Aber dafür hat die Autorin natürlich auch noch Toppings parat, die du dann da oben raufpacken kannst, damit es ein bisschen bunter wird, damit es crunchiger wird und solche Sachen. Das ist, und das war für mich so ein Überraschungsbuch. Hätte ich tatsächlich nicht mitgerechnet, dass ich da solche Rezepte drin finde. Und vor allen Dingen habe ich auch nicht gedacht, dass sie mir so schmecken, wie sie dann geschmeckt haben. War wirklich toll. Das Buch ist aber auch außerordentlich schön fotografiert. Von daher, große Empfehlung geht an den Stiebner Verlag.
Das klingt auf jeden Fall super spannend und witzigerweise habe ich gerade auch gedacht, diese Woche gab es bei uns schon Polenta und auch nur, weil ich mein Regal so ein bisschen aufgeräumt habe und über diese Packung 2 Minuten Polenta gestolpert bin und dachte, okay, das wäre auch mal wieder was. Let's eat it. Das ist,
Ja, nee, das ist,
man denkt nicht so
man macht
dran.
sowas da viel Zeit. Genau, und das geht alles so rucki-zucki, das war super schnell am Feierabend gemacht. Also das kann ich sehr empfehlen. Was habe ich noch gemacht? Pasta Pronto von Matteo Zilonka. Der Pasta Masterclass, Pasta Man schlechthin. Ich fand die Videos von dem so toll, seine Pasta-Kreationen, die sind ja zum Verlieben. Und der hat jetzt auch ein Buch rausgebracht, wo es eben pronto um Pasta geht, wo halt überwiegend schnelle Feierabendrezepte drin sind. Ne? Natürlich, das erste Kapitel heißt Pronto, das nächste heißt, glaube ich, Pronto Pronto, weil es dann noch ein bisschen schneller gehen muss. Und dann gibt es aber zum Schluss auch noch ein Rezept, das heißt nicht ganz so Pronto, weil da ist dann eher was fürs Wochenende drin, wo man dann auch, keine Ahnung, Ravioli faltet und irgendwie stundenlang irgendwas einkocht. Kann ich aber auch sehr empfehlen. Der macht auch sehr tolle Rezepte.
Das klingt sehr köstlich. Trotzdem war der Februar noch so ein bisschen
Ja,
mager.
das
Es war so
stimmt.
ein bisschen wenig. Aber ich denke, das war nur ein kurzes Innehalten und Luft holen, weil ja jetzt im März, ne, ist die Leipziger Buchmesse, wo ich es wieder nicht hinschaffe. Ist schon der Running Gag. Irgendwie liegt die für mich blöd von der Zeit. Dabei möchte ich da wirklich sehr dringend mal hin. Aber jetzt zur Buchmesse, da ballern die Verlage raus. Wie verrückt. Und mir fiel es wirklich schwer. Wie gesagt, die letzte Podcast-Folge waren ja wieder meine Highlights. Die Kochbücher, die ich besonders spannend finde im März, auch wenn die mir nicht alle vorliegen. Witzigerweise kam an dem Tag zwei an, als ich schon aufgenommen hatte. Aber es gab noch mehr Bücher, die mich gereizt haben. Aber fangen wir mal bei dir an. Was sind so deine Highlights im März?
Im März habe ich jetzt gerade bekommen meine grüne französische Bistroküche von Anne-Katrin Weber, Wolfgang Schad aus dem Athée Verlag. Ein wirklich zauberhaftes Buch. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich Anne-Katrin sowieso großartig finde als Kochbuchautorin. Das ist wirklich ein super schönes Buch geworden. Also unabhängig von den Rezepten, die da drin sind und von den Fotos, die Wolfgang Schad ja auch immer toll macht, sondern die ganze Gestaltung vom Buch gefällt mir toll. Und da habe ich jetzt auch schon die ersten zwei Rezepte draus nachgekocht. Ja, wie immer eine sichere Bank. Da muss man bei Anne-Katrin gar nicht lange prüfen, ob das funktioniert. Das funktioniert eigentlich immer. Das ist ein ganz tolles Buch. Dann liegt bei mir schon auf dem Tisch Sommer von Jule und Sarah, St. John Studio. Da habe ich auch schon Winter. Das ist ja auch, wir beide haben die beiden ja schon kennengelernt, bei Sarah zu Hause. Die Bücher sind ja genauso zauberhaft wie Sarah und Jule und wie das Zuhause von Sarah auch. Die laden ein zur Gastlichkeit und zum Kochen. Es sind schöne, einfache Rezepte drin. Alle erzählen irgendwie eine Geschichte. Sagte ich schon, dass die Fotos schön sind? Wahrscheinlich ja. Nee, ist wirklich toll. Das Einzige, Sarah und Juli, ihr müsst jetzt mal gut zuhören, das Einzige, was mich schon bei Winter ein bisschen gestört hat, diese sehr feine, kleine, graue Schrift im Fließtext. Ich bin ja nun schon etwas älteren Semesters und ich habe da echt Schwierigkeiten mit dem Lesen, ne? Wenn ich das Buch in der Küche habe und das ist alles irgendwie so klein in feiner grauer Schrift geschrieben. Das ist das Einzige, was mich bei beiden Büchern stört, was aber ja überhaupt gar nichts mit der Gestaltung und den Rezepten zu tun hat, ne? Die sind nach wie vor toll. Da beißt die Maus keinen Faden ab, wie man so schön sagt. Dann freue ich mich noch auf Dirty Bistro von Max Strohe, sein erstes Kochbuch. Der kocht ja einen Stern im Toulouse-Lautrec in Berlin. Da war ich selber noch nicht. Ich höre aber den Podcast von Max Strohe und Ilona Schaller heißt sie, glaube ich, die beide ja das Restaurant betreiben. Und den Podcast kann ich nur jedem ans Herz legen. Ist total interessant, wie die beiden über die Entstehung ihres Restaurants erzählt haben. Und ist jetzt gerade letzte Woche in die zweite Staffel gegangen. Da geht es so ein bisschen weiter mit. Was war letztes Jahr? Wie geht's mit dem Restaurant weiter? Möchten wir einen zweiten Stern oder sogar einen dritten? Möchten wir das nicht? Wird ganz viel übers Gastroleben erzählt und die beiden machen das sehr unterhaltsam. Dann freue ich mich auch noch auf Pasta e Verdura von Cettina Vicenzino, die ja eigentlich gesagt hat, sie möchte gar kein Buch mehr rausbringen. Das habe ich damals schon sehr bedauert und bin froh, dass sie es macht. Ich freue mich schon sehr drauf. Gut bei Hitze, Katharina Seiser. Das erscheint oder ist gerade eben erschienen im Brandstätter Verlag. Das habe ich noch nicht. Aber da bin ich gespannt auf den Vergleich zu Hitzefrei von Agnes Prus. Weil das geht ja thematisch so in die ähnliche Richtung. Und ich bin mal gespannt, wie Katharina Seiser das aufgegriffen hat. Und last but not least, was habe ich denn hier noch? Ach ja, das liegt auch noch auf meinem Tisch. Süß, sauer, salzig, bitter von Anna Romas. Russisch Raclette, so kennt man sie bei Instagram. Die hat ja das Buch Anushka schon geschrieben, wo es ja nur um die osteuropäische Küche geht. Und hier geht es in diesem Buch darum, wie man halt noch mehr Geschmack ins Essen reinbekommt. Da bin ich sehr gespannt. Das habe ich bisher nur durchgeblättert. Aber das scheint wirklich total interessant zu sein, weil das auch nicht so 0815 Rezepte sind.
Ja, ich habe gerade schon abgehakt, es ist alles auch auf meiner Liste.
Ach Mensch.
Du hast auf jeden Fall 1, 2, 3, 4, 5 Boxen gecheckt bei den Büchern, die ich in der letzten Folge vorgestellt habe. Ich hatte letztes Mal noch Backen und der Sinn des Lebens, aber Backen ist ja nicht so dein Thema. Das ist Helen Go,
Das
die
Buch habe
bei
ich
Otto.
auch. Das Buch habe ich auch. Doch, du musst unbedingt den Zitronen-Ricotta-Cheesecake ausprobieren. Ich bemühe mich ja immer wieder auch mal ums Backen und bei Helen Go konnte ich nicht dran vorbei. Das musste ich denn unbedingt haben und da gab es dann zum 30. Geburtstag meiner Tochter diesen Cheesecake und der war großartig.
Wow, weil da habe ich richtig Lust drauf, einfach weil ich die Philosophie dahinter auch so spannend finde. Und es schon auch, ich finde, das fasst nochmal auch Slow Food, die ganze Bewegung so ein bisschen zusammen. Wir kochen und wir genießen ja nicht nur, weil wir essen müssen, sondern weil das für uns schon auch ein bisschen einen tieferen Sinn hat, ja. Also diese
Ja.
Introspektion, diese Achtsamkeit, diese guten Produkte und die Zeit sich nehmen, um etwas zu kreieren nach einem Rezept, das ist schon was sehr, ja, Achtsames und Meditatives. Das interessiert mich auf jeden Fall total.
Zumindest ist es das für uns beide ja, ne? Also für mich ist Kochen ja wirklich sowas wie entspannen. Andere Leute setzen das total unter Stress, wenn die jetzt wissen, oh, ich komme nach Hause und ich muss mal was zu essen machen, habe ich gar keinen Bock drauf. Das nervt wieder und ich muss einkaufen gehen, noch schlimmer. Aber ich finde das toll. Ich finde Kochen großartig und ich tue das auch jeden Tag mit Freude, weil nicht, weil ich es muss, sondern weil ich es kann und weil ich es möchte. Und wenn ich dann noch tolle Rezepte habe oder auch Inspiration, ich koche ja nun nicht immer nur nach Rezept, meistens sicherlich schon. Elbkombüsen-technisch bedingt, aber das ist für mich Entspannung pur tatsächlich.
Ich bin so ein bisschen gespannt bei dem Dirty Bistro tatsächlich, weil ich mir noch nicht so gut vorstellen kann, ob das so alles so umsetzbar ist. Da bin ich wirklich gespannt, weil er natürlich mit dem Toulouse-Lautrec schon ein hohes Level kocht. Und ich glaube dann, Stefan Paul würde sagen, das nochmal barrierefrei hinzukriegen, dass andere Menschen das auch nachkochen können. Da bin ich also wirklich gespannt, wie das gelingt. Da gibt es
Ja.
natürlich auch ein Lektorat und so weiter, die da unterstützen und RezeptentwicklerInnen. Aber ja, da bin ich sehr gespannt. Und den Podcast, der steht ganz oben auf meiner Liste tatsächlich. Zwei Bücher habe ich noch dabei, die habe ich
Ja.
ausgelassen bei der letzten Podcast-Folge. Aber wenn wir jetzt noch mal ein bisschen weiter fassen den Bogen, gab es noch zwei Bücher, die im März erscheinen, die ich spannend fand. Und zwar einmal Japanisch Backen. Das ist ein Patisserie-Buch einer japanischen Patisserie in Paris. Das checkt bei mir viele Boxen. Da
Okay.
springen bei mir viele Sensoren an.
Paris,
Und
Japan,
Paris,
Patisserie.
Japan,
Check, check,
süßes
check.
Zeug, check, 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 ja.
Okay.
Matcha, schwarzer Sesam, rote
Mochi.
Bohnenpaste, I'm all in. Und das würde mich echt interessieren. Ich liebe auch so japanischen Soufflé-Kuchen. Da bin ich leider hier die Einzige. Aber
Schade.
wenn ich bald Geburtstag habe, backe ich ihn trotzdem Ellebäcke. Da müssen die anderen
Ja,
halt
würde ich auch
durch.
machen.
Und dann noch ein Buch, und da spricht die Abenteurerin in mir. Und zwar ist ein Buch erschienen von Annika Klarmann im Christian Verlag, die Holzofenbibel. Und ich stehe ja auf Adventure Cooking. Also eigentlich habe ich mir ja
Okay.
zu Weihnachten so ein Dreibein gewünscht, wo ich über meine Feuerschale so einen
Ja.
Topf hängen kann. Also spätestens seit diesem schwedischen Weihnachtsbuch von der Elisabeth bin ich voll drin und voll angefixt und möchte nächsten Winter möchte ich eigentlich mit allen Kindern draußen verbringen, Tag und Nacht mehr oder weniger. Und möchte da kochen und möchte alles draußen machen. Also
Ich bin
dieser
gespannt.
Dreibein bleibt auf meiner Wunschliste. Da mache ich dann Glühwein rein und danach mache ich eine Suppe rein. Ist mir wurscht. Und Holzofen, da bin ich echt, also immer wenn wir irgendwo sind und da steht so ein Backhäuschen, da bin ich schon ganz nervös. Gibt es da Backzeiten? Kann man da mal zugucken? Kann man da mal gucken, was machen die da? Und ich war ein bisschen enttäuscht, als wir in St. Peter-Ording im Urlaub waren. Und da haben wir ja diese Special Connection, Kerstin,
Ja.
St. Peter-Ording. Da gibt es in St. Peter-Dorf gibt's ein Backhäuschen. Und ich sage dir, ich war total high. Das letzte Mal war nämlich Backtag. Und dann haben die ihr Brot gar nicht selber gebacken, sondern ich glaube nur aufgebacken. Da war ich wirklich,
Oh, wie
wirklich
langweilig. Ich
traurig.
finde, das ist ja enttäuschend, also wirklich.
Ja, aber es ist halt so ein Touri-Ding dann, weil die wollen dann alle viel Brot.
Genau.
Und eigentlich dauert es ja. Also du kannst ja dann nicht so am laufenden Band Brot rausschieben und Kuchen, aber da habe ich noch Bock. Also, da würde ich, der kulinarische Donnerstag, auch ein toller Account auf Instagram, die
Kenn
hat ja Wurzeln im ehemaligen Jugoslawien und die hat ja da auch so eine Liebe und so eine Abenteuerlust, immer Sachen in Öfen zu schieben und da muss man da Holz und Asche drauf und einen Deckel und also das finde ich alles total spannend. Und ich habe hier einen Bekannten im Ort, der hat einen Holzofen. Jetzt habe ich ihm das Buch empfohlen und hoffe, er besorgt
mhm.
sich das und dann kann ich mal mitkommen und kann mit ihm mal
Du bist ja schlau.
ausprobieren.
Ja.
Ja, gut, ne? Jürgen, liebe Grüße, falls du diese Folge hörst. Ich zähle auf dich.
Ich bin Zeuge. Du hast das Buch. Hoffentlich. Hat er sich schon gekauft, tatsächlich?
Ich hoffe,
Ja.
sonst muss ich da noch mal nachhaken. Aber ich fände das spannend, Feuer machen und dann eben kein Thermostat haben, sondern darauf vertrauen, dass die Hitze, dass einfach große Hitze ihren Dienst erfüllt und ein bisschen Erfahrung und eben mit so einem Buch vielleicht die entsprechenden Tipps und Tricks. Die fasst es auch weit, also die macht auch alles Mögliche, natürlich auch Pizza und sowas. Aber das fände ich echt sauspannend. Wie gesagt, Adventure Cooking. Wenn es
Okay, da
sowas
bin ich
gibt,
raus.
hol mich immer dazu. Ich habe Interesse. Wenn es nerdy wird und abwegig, bin ich voll dabei.
Okay, Gegensätze ziehen sich an, da bin ich raus. So Outdoor-Cooking mit Holzofen und so. Grillen, ja, nicht so richtig. Deswegen brauche ich zum Beispiel auch das neue Jamie Oliver Barbecue-Buch wahrscheinlich eher nicht, weil wir doch eher selten grillen.
Das ist die hervorragende Überleitung in den April.
Ja.
Kerstin, toll.
War geschickt, oder?
Ja, voll gut. Denn im April erscheint das neue Buch von Jamie Oliver, ein Buch im Jahr.
Aber ich glaube, es gibt zwei mittlerweile dieses Jahr. Am Ende des Jahres kommt noch eins raus. Und er macht ja ganz viele Kinderbücher mittlerweile auch. Sind zum Thema Kekse und zum Thema Pasta, glaube ich, erschienen, ne?
Zum Glück hat er ein Team. Der Arme müsste sonst ja alles selber schreiben.
Ja, das fehlt gerade noch, auch das noch.
Aber Jamie Oliver bringt im April ein Barbecue-Buch raus und es heißt sinnigerweise auch BBQ, also Barbecue, ne, die drei Buchstaben, die magischen. Einfach genial grillen. Und hätte mein Mann nicht im März, sondern im April Geburtstag, dann hätte er das Buch bekommen und so bekommt er das einfach jetzt später, weil wir haben eine neue Outdoor Kitchen.
Oh, toll.
Und die hat sich schon bewährt und der Mann ist jetzt Feuer und Flamme. Das Bild muss jetzt einmal strapaziert werden. Er ist Feuer und Flamme für diesen Grill.
Ja, habe ich
Und er
verstanden.
hat direkt schon, er hat schon direkt Jamie Oliver YouTube-Videos geguckt zum Thema Grillen. Da musste ich sehr lachen, weil ich mir auf die Zunge beißen musste, damit ich nicht verrate, dass dieses Buch kommt, weil er kriegt es ja dann noch nachträglich dann
Aber
im
gute
April
Vorbereitung
geschenkt.
ist ja alles. Gute Vorbereitung ist alles, dann kennt er sich ja schon so ein bisschen aus und weiß, worauf er sich einlässt. Also prinzipiell mag ich Jamie Olivers Bücher total gerne, schon immer. Sein erstes Kochbuch war mein erstes Kochbuch, deswegen wir haben ja quasi sowas wie eine gemeinsame Geschichte dadurch. Aber ich bin da mittlerweile so ein bisschen raus. Die sind bestimmt immer noch gut für Leute, die mit Kochen anfangen. Und das ist ja auch das Ziel von ihm, die Leute zum Kochen zu bringen. Finde ich auch total wichtig. Aber ich brauche die jetzt nicht mehr so unbedingt dann.
Ja, ich weiß, was du meinst. Und es ist für mich auch immer schwierig mit den Jamie Oliver Kochbüchern, weil ich auch, wie du sagst, das Gefühl habe, ich bin nicht so ganz die Zielgruppe. Ich liebe sein erstes italienisches Kochbuch.
Ja,
Also
finde ich
das
auch
liebe ich
toll.
wirklich heiß und innig. Und da sind die Rezepte auch noch anders. Und jetzt versuchen die immer niederschwelliger zu sein und einfacher. Und manchmal gelingt es mir nicht. Vielleicht bin ich dann zu blöd. Aber manchmal gelingen mir die Sachen dann nicht oder ich finde die nicht lecker oder es ist ganz
Nee, denn
komisch.
ich finde es
Also,
schwierig, wenn so Kartoffeln aus dem Glas, ne, finde ich
oh
zum Beispiel
ja,
ganz
oh
schwierig.
ja.
Ne? Und das sind dann so, natürlich soll es schnell gehen und natürlich ist Kartoffeln kochen nicht direkt Zeitverschwendung, aber es dauert natürlich auch noch mal irgendwie so 20, 30 Minuten, bis man diese fertig hat. Aber trotzdem, Kartoffeln aus dem Glas sind so ziemlich das Schrecklichste, finde ich, was es gibt. Und da sind so viele, oder nicht viele, aber es sind doch in seinen neuen Kochbüchern immer einige Rezepte, wo du halt so Fertigprodukte verwendest, die es hierzulande sowieso überhaupt gar nicht gibt. Die gibt es in England wahrscheinlich in jedem Supermarkt, aber hier dann eher nicht so. Und ja, vorgekochten Reis brauche ich jetzt auch nicht. Und wie gesagt, gekochte Kartoffeln aus dem Glas auch erst nicht. Aber wenn du eben halt so gar keine Ahnung hast vom Kochen und du möchtest auch nicht viel Zeit investieren, weil du eigentlich auch gar keinen Bock hast, du möchtest aber trotzdem lecker essen, dann ist das sicherlich eine gute Wahl.
Absolut. Jamie Oliver ist sowas ein bisschen wie der Thermomix unter den
Ja,
Kochbüchern. Ich verurteile
sozusagen.
niemanden, der sagt, ich hätte so gern einen Thermomix, wenn das Menschen dazu bringt, frische Lebensmittel frisch zuzubereiten, weil sie was Leckeres essen wollen. Go for it. Ich finde es super. Schamvoll sprechen mich manchmal Menschen an und sagen, also Christina, sag doch mal, also ich. So nach dem Motto, kannst du mir die Absolution erteilen, dass es vielleicht doch ein bisschen okay ist? Ein Thermomix? Ja, natürlich. Natürlich. Ich bin
Ich
genau,
habe auch
aber
einen
da wieder,
Thermomix. Ja.
ich bin nicht in der, ich, also ich glaube einfach, ich denke immer, ich bin nicht die Zielgruppe vom Thermomix, weil ich A, das schnell, schnell, da koche ich anders. Da gibt es halt dann schnelle Sachen, aber die sind trotzdem lecker. Da brauche ich aber keinen Zaubertopf dafür. Und ich bin aber nicht so high-end. Kochskill-mäßig aufgestellt, dass ich diese Funktionalitäten dann für sehr spezielle, besondere Sachen nutze, weil in der gehobenen Küche hat ja auch jeder einen Thermomix.
Ja, ich habe auch einen. Ich benutze den mittlerweile aber überwiegend wie eine Küchenmaschine. Was ich immer noch gerne drin mache, ist ein Risotto. Das rührt dann so vor sich hin. Das ist auch super praktisch. Und ich finde auch, dieses Thermomix-Bashing ist ja sowieso total bescheuert, weil ob ich nun Guided Cooking mache und mich da durch ein Rezept scrolle oder auf Weiter tippe oder ich habe daneben ein Kochbuch liegen und gehe das auch Schritt für Schritt durch. Letzten Endes ist es ja nichts anderes. Also von daher finde ich, kann man das auch einfach mal außen vor lassen. Das ist ja immer so, heißt, Leute, die einen Thermomix haben, die können wahrscheinlich nicht kochen. Das sehe ich dann natürlich ein bisschen anders. Ich habe einige Rezepte aus diesem Guided Cooking ausprobiert. Funktionieren nicht alle. Also die haben meistens zu viel Salz und oft auch zu viel Zucker. Aber das kann man ja persönlich immer noch so ein bisschen variieren. Da sind teilweise auch Fine-Dining-Rezepte drin, die man da machen kann. Da ist wirklich für jede Bandbreite was. Und wenn du das Ding benutzen möchtest, dann benutzt das. Ich benutze den, wie gesagt, überwiegend nur noch als herkömmliche Küchenmaschine zum Zerkleinern, Schreddern, irgendwie emulgieren, eine Mayo machen und solche Geschichten. Dafür taugt das Ding nämlich ziemlich gut. Und wenn es, wie gesagt, Leute zum Kochen bringt, ist sowieso allemal Bombe.
Ja, so eine richtige Küchenmaschine, das fehlt mir noch. Also das ist eine große, das hat eine große Lücke in meinem Herzen, ist, dass ich keine richtig gute Küchenmaschine habe. Aber irgendwann ist es soweit und dann habe ich endlich so eine richtig gute, die so richtig mixt auch und alles, was sie so können muss. Ich arbeite dran. Also wenn jemand einen sehr guten Tipp hat und sagt, das ist die beste Küchenmaschine, Christina, ich verstehe dich, ich habe mich eingelesen, studiert und alle Angebote verglichen. Und das ist das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Schreib mir eine E-Mail an Kuchen oder Weltfrieden@gmail.com. Ich freue mich sehr, weil ich wünsche mir wirklich sehr eine. Und ich habe bald Geburtstag, ich würde sie mir selbst schenken. Der April hat aber noch sehr viel mehr auf Lager
Ja.
als Jamie Olivers Kochbuch und meinen Geburtstag. Und zwar habe ich noch auf meiner Liste als eins der Highlights das Aperitivo-Buch von Splendido. Splendido? Splendido? Wie spricht man die aus?
Splendido, Splendido. Ich würde jetzt Splendido sagen, aber ich bin jetzt auch der italienischen Sprache nicht unbedingt so ganz mächtig. Aber ich glaube, Splendido ist okay. Ich muss aber zugeben, ich habe nicht ein einziges Buch von den beiden. Ich sehe das immer wieder, die räumen ja auch bei unterschiedlichsten Veranstaltungen auch zahlreiche Preise ab. Ich mag die Gestaltung auch gerne, aber mich hat es bisher noch nicht so abgeholt mit den Rezepten, obwohl ich gar nicht genau beurteilen kann, was mich da jetzt irgendwie noch nicht so inspiriert hat, mir da ein Buch zuzulegen. Dazu müsste ich die tatsächlich mal genauer unter die Lupe nehmen. Ich kenne die tatsächlich nur vom Kochbuchpreis und von anderen Veranstaltungen. Aber das Aperitivo-Buch steht jetzt auch auf meinem Wanna-Have sozusagen, weil ich auch diese Aperitivo-Kultur so schön finde, ne? Baccarat, Cicchetti und Tapas, Mezze und alles so Kleinigkeiten auf den Tisch zu stellen und dann mit einem netten alkoholfreien oder nicht alkoholfreien Getränk dazu im Sommer. Ich finde, das ist immer eine schöne Sache.
Ja, und ich glaube auch, was den Splendido-Büchern vorgeworfen wird, ist, dass sie so offen sind, also nicht so detailgenau. Manchmal sagen die jetzt den Reis dazugeben, aber es ist nicht auf Gramm genau und so, sondern es ist mehr so nach Gefühl kochen. Ich glaube, bei so kleinen Aperitivo-Sachen kann das vielleicht auch noch mal ein bisschen besser funktionieren. Das könnte ich mir vorstellen. Und was mir vor allem gut gefällt an den beiden, das ist ja so viel mehr als nur ein Kochbuch, was die immer rausbringen. Das ist ja so eine ganze Lebensphilosophie, die da aufgebaut wurde. Die haben ja diesen Newsletter, den ich abonniert habe, den ich großartig finde. Da hinten hängt einer von den Kalendern, der ist auch schon älter und natürlich hängen noch drei andere Kalender drüber. Das ist bei mir immer ein bisschen unordentlich hier. Ist ein Arbeitszimmer, okay? Und dann haben die ja auch noch zu bestimmten saisonalen Anlässen versorgen sie dich auch noch mit den richtigen Sachen. Olivenöl zur Olivenölernte. Im Moment ist es Osterkuchen, weil ja bald Ostern ansteht und Panettone zu Weihnachten. Also ich finde es großartig, dass sie eben all diese Sachen auch so einsammeln, diese Inspiration, auch die ganz kleinen Rezepte und ganz kleinen Sachen. Das ist so fast schon ein Lebensgefühl geworden, finde ich. Und ich habe mal den sehr nerdigen Pizzateig mit dem Online-Rezept gemacht. Das war geil, auch sehr nerdy. Ganz tief eingestiegen. Es war sehr nerdy und dann habe ich auch nach einer Online-Anleitung das geformt und so und once in a lifetime, aber es war toll. Und nein, ich habe keinen Pizzaofen im Garten stehen. Das ist
Nicht.
vielleicht in einem nächsten Leben. Oder wenn mir dann jemand einen Holzofengrill in meinen Garten baut, dann vielleicht.
Dann wäre das noch eine Option. Ja, da vielleicht muss ich mich doch mal intensiver mit den Büchern beschäftigen. Die sind aus nicht näher bekannten Gründen bisher immer irgendwie an mir vorbeigerauscht.
Die drücken bei mir vielleicht auch so Knöpfe, so ein bisschen Retro-Gefühl, dieses heimelige, früher mit den Eltern über den Brenner schlafen, wenn man erst in Südtirol ist, wacht man wieder auf der Rückbank und dann so irgendwo an die Adria fahren. Das schwingt so viel für mich mit, auch wenn ich da natürlich noch kein Aperitivo genossen habe. Das kam dann
Ich gehe
erst ein
davon
bisschen
aus.
später.
Ja, aber da geht es ja schon los mit der Sonne, ne? Wenn wir mit Splendido Aperitivo anfangen, dann haben wir ja, zumindest auf meiner Liste habe ich dann noch zwei Bücher stehen. Da bin ich gespannt, inwieweit die sich unterscheiden und inwieweit sie gleich sind. Das ist einmal die griechische Inselküche aus dem Ars Vivendi Verlag von Carolina Duriti. Und dann zeitgleich erscheint im April auch noch von Insel zu Insel von Lazaros Papagoroglou. Der hat ja Sonne und Meer auf dem Teller geschrieben, im AT Verlag erschienen. Dafür hat er ja auch, ich weiß nicht, 2024 war das, glaube ich, Gold bekommen beim Deutschen Kochbuchpreis. Und Sunshine, Lemons and Sea Salt von Donna Hay steht noch auf meiner Liste. Die ist ja quasi der weibliche Jamie Oliver, finde ich. Die ist auch eine sichere Bank für gute Rezepte, auch schon seit, weiß ich nicht, bestimmt 20, 25 Jahren. Keine Ahnung, hat allerdings, glaube ich, schon doppelt so viel Kochbücher geschrieben wie Jamie Oliver und macht Spaß, finde ich, zum Kochen. So, und deswegen steht die auch noch auf meiner Liste. Das ist also alles sehr sommerlich schon im April, bei mir zumindest.
Ja, bei mir auch. Die griechischen Kochbücher, die springen mir immer nicht so ins Auge, weil ich vielleicht auch noch nie in Griechenland war, steht auch noch auf meiner Liste. Aber Donna Hay hat einen sehr besonderen Platz in meinem Herzen, weil tatsächlich ich so meine ganz große Kochbuchliebe mit Donna Hay gefunden habe und mit ihren Rezepten, mit diesem sehr zugänglichen, so um die Mitte der 2000er, nee, Mitte der 2010er. Anfang der 2010er, würde ich sagen, so um 2010 rum, habe ich die für mich entdeckt. Lang ist's her. Und habe da wirklich einfach so eine neue Art von Kochbuch mit ihr entdeckt. Einfach sehr tolle Bilder,
Ja.
niedrigschwellige Rezepte. Auch da oft, kauf doch ein Hähnchen und dann machst du hier noch dies, das und dann hast du so ein tolles geröstetes Brot mit so einem super Topping und Hähnchen. Also die hat immer versucht, es so
Ja,
niedrigschwellig, aber.
Zitrone, Feta und Kräuter und das Hähnchen, das war das erste Rezept, glaube ich, was ich von Donna Hay gemacht habe. Einfach alles in den Ofen reinschmeißen, Olivenöl drüber, Salz, Pfeffer. Perfekt. War super.
Mein Standardrezept ist Pasta kochen, Sahne, Senf, Dill, Zitrone und Kapern verrühren und dann die
Ja.
heißen Nudeln mit dieser Soße mischen. Ich krieg direkt Hunger. Ich krieg
Doch,
direkt
boah.
Hunger. Das ist wirklich so das schnellste, aber geilste Rezept, das ich kenne. Und da sind auch immer alle beeindruckt. Und dann machst du ja noch Spaghettini, die brauchen 3 Minuten. Zack,
Geht
Essen
ganz,
fertig.
ja, oder frische Nudeln dann halt, ne, wenn du die aus dem Kühlregal holst. Na, das ist super, das finde ich auch.
Was ich ganz interessant finde, ist, Donna Hay ist ja Australierin und eigentlich hat das Buch den Untertitel A Celebration of Modern Coastal Home Cooking. Also eine Feier, dass wir feiern hier die moderne Küstenküche sozusagen. Also Zuhause-Küche kochen an der Küste und Deutsch wurde das übersetzt mit den Sommer feiern zu Hause und draußen. Naja, aber ich
Ja.
glaube, Nordsee ist auch was anderes als Australian Gold Coast.
Also marginal unterscheidet sich das wahrscheinlich.
Ja,
Wir
aber
nehmen
auf
das
Donna
mal so
Hay habe
hin.
ich echt immer Lust. Also Donna Hay,
Ja.
das ist, vielleicht hat jede Generation auch so ihre Donna Hay oder Jamie Oliver oder Martha Stewart. Jeder hat so sein. Oder Ottolenghi. Also, I'm not an Ottolenghi Girl, I'm a Donna Hay Girl. So.
Nee, finde ich aber auch auf jeden Fall. Das sind so die großen, vielleicht die Jüngeren unter uns, die jetzt so, keine Ahnung, 20, 25, 30 sind, die werden da vielleicht nicht mehr so den Zugang haben oder den Hype, weil es da halt andere Leute gibt, die auch auf Instagram ein bisschen mehr Show machen oder auf TikTok mehr Show machen und dadurch ihren Bekanntheitsgrad dann da mehr steigern können, ne? Und die dann eben bei der jungen Zielgruppe ein bisschen besser ankommen. Aber ich finde, sie ist auch immer eine sichere Bank für gut funktionierende Rezepte. Kann man machen, wenn man 20 ist, kann man auch machen, wenn man 60 ist. Sie passen wirklich, finde ich, für jeden Stil und für jede Generation.
Das finde ich auch. Ich habe noch ein zweites Buch mir rausgesucht, auch sommerlich, auch eine Australierin. Tilly Pammant heißt die Autorin. Ihr Instagram-Handle ist Tillys und dann Unterstrich Table. Und das heißt eine Handvoll Sonnenschein. Und manchmal bin ich ja wirklich
Das hört sich
einfachen
schön an.
Gemüts. Und es ist so
Ja.
hübsch. Da siehst du so einen Teller auf dem Cover, auf dem so kleine Lemon-Tartlets drauf sind. Und eine Hand, die eins davon schon sich schnappen möchte. Und ein kleiner Blumenstrauß und hübsche Tischdecke. Damit hat man mich manchmal einfach schon. Und das ist ein Buch mit kleinen Kuchen, Tarts und mehr. Im Englischen heißt es Handfuls of Sunshine, also in der Mehrzahl. Hände voller Sonnenschein. Das kann man jetzt natürlich nicht so gut. Ne, das ist anders, das funktioniert anders. Aber irgendwie hat mich das angesprochen, weil ich das einfach so sommerlich fand und so eine Zitronentartlet, das ist für mich irgendwie sehr sommerlich durch dieses sauer-süße und am Ende möchte man ja doch vielleicht so was Kleines zum Kaffee auf der Terrasse. Das fand ich irgendwie schön. Das spricht mich dann einfach an. Da bin ich einfach ein Gemüts. Ich gebe das zu, habe ich gar kein
Nö, aber
Problem.
das ist ja das Cover. Manchmal kauft man ja auch die Bücher quasi nach dem Cover ein irgendwie, ne? Ich sehe das und ich finde, das Interesse ist geweckt hier, weil letztes Jahr gab es Moroseta. Das ist ja von Moroseta Kitchen ganz tolles italienisches Buch auch gewesen, was im letzten Jahr auf den Markt gekommen ist. Da fand ich das Cover alleine schon so großartig, weil es so einfach war, aber doch irgendwie nicht einfach, aber ganz schlicht gehalten und es sind so tolle Fotografien drin. Da musste ich alleine das Buch schon deswegen haben. Nicht alle Rezepte lassen sich da umsetzen, weil da Zutaten verwendet werden, die kriegt man hier einfach nicht mal ebenso. Und auch mit dem Bestellen wird es manchmal, glaube ich, etwas schwierig. Aber das Buch war einfach so schön und ich habe trotzdem einiges draus nachgekocht, musste aber eben halt mich auf die Rezepte beschränken, die auch machbar gewesen sind, obwohl ich sicherlich auch gerne mal das eine oder andere ausprobiert hätte, aber das wäre dann einfach zu umständlich gewesen. Und deswegen finde ich, kauft man, ich bin ja auch so eine Weinkäuferin nach Etikett. Wenn das Etikett irgendwie cool ist, witzig aussieht oder schön gestaltet ist, dann kaufe ich den Wein, habe keine Ahnung, ob der vielleicht schmecken könnte. Hab in der Regel Glück damit und mit Kochbüchern verhält es sich offenbar ähnlich.
Kannst ja nicht reinschauen in so eine
Nee.
Weinflasche.
Eben.
Ich habe noch Sommerhausküche von Michaela Fuchs auf meiner Liste. Auf
Stimmt.
Instagram heißt sie Matava und das ist dann
Nordic
sozusagen
Food.
genau der Gegenentwurf zu den Australierinnen. Da geht es in den hohen Norden. Sie lebt in im Skandinavien ganz weit oben und auch da wird Sommer, aber natürlich auf eine andere Art und Weise. Und so sind auch diese Rezepte da inspiriert. Die macht ganz tolle Bilder. Ich folge der so gerne.
Ich
Eben, sie
auch.
ist hier noch durch den tiefen Schnee gereist.
Ja.
Und jetzt hat sie dieses Buch auf dem Markt dann im April. Da freue ich mich drauf. Ich glaube, das wird richtig schön.
Ja,
Und
das
was
ist
ich
auch auf
noch
dem Weg zu mir.
sehr schön und was ist im Christian Verlag erschienen, das sei nicht unerwähnt. Und was ich dann noch interessant fand, war, es gibt im April auch ein Buch über pakistanische Küche. Habe ich noch nie ausprobiert, fand ich interessant, hat ein hübsches Cover, so ein bisschen Mandala-mäßig. Und in Vorbereitung für unsere Folge habe ich noch mal ein bisschen geguckt, was ist denn das für eine Autorin? Sie heißt Mariam Gilani, ist in Islamabad geboren, aber 2008 in die USA ausgewandert. Und das Heimweh hat sie in die Küche getrieben. Und dann hat sie im Exil sozusagen angefangen, das Essen aus Pakistan in den USA zu kochen. Das ist ihr erstes Kochbuch, das praktisch das Ergebnis ist eines Blogs, der heißt pakistaneats.com und ist als eines der besten Kochbücher benannt worden von der LA Times und der Washington Post. Also da kommt noch mal was Exotischeres, sage ich jetzt mal, auch wenn ich das nicht im rassistischen Sinn sozusagen meine, sondern im Sinne von nochmal was, was man nicht immer so auf dem Schirm hat als
Nee,
Länderküche. Pakistan
was so über
finde
den
ich sau
Tellerrand ist,
spannend.
ne?
Finde es sau spannend und sollte man sich auf jeden Fall anschauen. Pakistan von Mariam Gilani. Freue ich mich drauf.
Ja, das glaube ich.
April,
Nordische Küche
April.
ist ja, glaube ich, genau. April ist schon fast vorbei, jetzt irgendwie zumindest auf meiner Liste. Oder hast du noch was im April?
Nö, wir können gerne in den Mai weiter wandern. Ich glaube, da haben wir jetzt eine
Ja.
schöne Mischung gefunden.
Ja. Und im Mai geht es bei mir auch schon weiter mit dem Nordischen. Das ist, glaube ich, auch dieses Jahr so ein bisschen Thema insgesamt. Da habe ich nämlich einiges stehen. Das sind einmal die norddeutschen Tapas, die erscheinen bei Ars Vivendi von Jens Mecklenburg. Der hat ja auch das nordische Esskultur-Magazin. Das findet man online und auch bei Instagram natürlich. Und hat ja selber schon mehrere Bücher neben seinem Magazin geschrieben. Mythos Grünkohl, Mythos Lapskaus gibt es da noch mit Johanna zusammen. Und da bin ich gespannt drauf, weil Tapas sind sowieso mein Ding und in Norddeutsch, das muss ich auf jeden Fall ausprobieren. Und da habe ich dann auf jeden Fall auch noch Modern Nordic von Simon Bachada auf dem Zettel stehen. Da geht es auch um die Küche Skandinaviens, Finnland, Norwegen, Schweden, Dänemark, von süß bis herzhaft. Finde ich auch total interessant. Scheint mir von der Gestaltung auch sehr schön zu sein. Ich habe da schon mal online ein bisschen rumgeblättert. Dann steht bei mir noch jeden Tag Gemüse auf dem Zettel von Stefanie Hickmann, weil die auch immer so tolle Gemüserezepte macht, super kreativ, auch immer funktionabel für den Alltag. Die schätze ich total als Kochbuchautorin, deswegen möchte ich das Buch auch unbedingt gerne haben. Und zum guten Schluss noch Die große Freiheit von Maurizio Oster. Der führt in Hamburg das Restaurant Zeig. Da war ich leider noch nicht, steht schon lange auf meiner Where-to-Eat-Liste. Und die Fotos hat Eli gemacht. Und von daher kann das Buch fotografisch immer gar nicht schlecht sein. Wenn Elisabeth Patricio die Bilder macht, ist das immer eine Augenweide. Und die Rezepte von Maurizio Oster, die interessieren mich auch total.
Das steht auch auf meiner Liste, aber wir ergänzen uns wieder so gut. Die Norddeutschen, die habe ich nicht so drauf. Aber der Maurizio, der steht bei mir auch drauf. Da freue ich mich auch, weil, wie gesagt, wenn Elli die Fotos macht, bitte, es muss schön sein und Appetit machen. Ich habe noch was Spannendes gefunden, und zwar erscheint im Mai auch Willkommen in Thailand. Und ich fand das Cover so hübsch mit so wunderschönen Blüten drauf und habe mich dann gewundert, das ist eine interessante Mischung. Ist das eine Übersetzerin? Nein, der deutsche Name, die deutsche Autorin steht zuerst. Das ist nicht die Übersetzerin. Priska Rüegg und Passaporn Mein Kong Tanakok haben zusammen ein Buch geschrieben, und dann habe ich ein bisschen recherchiert und das fand ich sehr interessant, weil die beiden nämlich beide in Thailand leben und im gleichen Holiday Resort arbeiten. Priska Rüegg leitet das, und ihre Co-Autorin, die Toy genannt wird, wie ich recherchiert habe, was ein bisschen einfacher ist als der lange Name, die ist Guest Relation Managerin und Köchin. Und die beiden haben ein Kochbuch über thailändische Küche geschrieben. Allein diese Story finde ich schon großartig und interessant. Und deshalb würde ich mir das gerne noch mal ein bisschen näher anschauen. Willkommen in Thailand, weil das zwei unterschiedliche Aspekte natürlich verbindet. Einmal der Blick von draußen auf thailändische Küche, wie kann man die Menschen näher bringen? Und gleichzeitig natürlich der Blick aus dem Land heraus von jemandem, der dort lebt, der dort aufgewachsen ist, eine Frau, die sich total gut auskennt mit der thailändischen Küche, auch mit unterschiedlichen Regionen, wie ich recherchiert habe. Und das in ein Buch zu bringen, finde ich sauspannend.
Ja, ich mag gerne thailändisch essen. Ich habe auch das eine oder andere thailändische Kochbuch natürlich im Regal stehen, aber ja, selber kochen bin ich eher immer im Mittelraum zugange und vielleicht jetzt so allmählich auch mal so ein bisschen oben in Skandinavien. Da wollte ich mich mal so ein bisschen schlau machen. Ich mag asiatische Küche, die ist ja nun, das ist ein sehr großer Begriff, mag ich aber prinzipiell gerne essen, so wie Indisch, Vietnamesisch finde ich auch großartig, Thailändisch auch, Japanisch, ne, wenn man die Bücher von Stefan Paul zum Beispiel sich anguckt, da lässt sich sowas ja auch gut zu Hause umsetzen. Aber ich tue mich immer schwer, mich neuen Büchern dann nochmal zu erschließen, weil ich denke, ah nee, so oft kommst du irgendwie gar nicht raus. Konzentriere dich mal lieber auf das Thema, was du sowieso gerne magst, was aber auf der einen Seite auch wieder ein bisschen blöd ist, weil ich möchte ja auch meinen Horizont erweitern und habe mir deshalb ja auch schon mal Bücher mit äthiopischer Küche oder eritreischer Küche besorgt, um da mal zu gucken, wie kocht man denn in diesen Ländern, die man ja so überhaupt gar nicht auf dem Zettel hat. Aber ich komme dann doch immer wieder zurück ans Mittelmeer oder an die Levante, früher oder später.
Dann ist das nächste Buch vielleicht auch nichts für dich, was ich ganz spannend fand. Und zwar fand es, heißt Curry, die besten Rezepte von Indien bis Japan von Jimmy Guo. Auch wieder eine interessante Geschichte. Das Buch erscheint im Hölker Verlag, und der Typ ist Influencer, ein schwedischer Influencer, der 56.000 FollowerInnen hat. Und das ist auch nicht sein erstes Kochbuch. Das finde ich auch ganz spannend. Also wirklich Curries einmal querbeet, finde ich ganz spannend und interessant. Und ich habe noch einen Influencer auf meiner Liste, wo ich dachte, aha, interessant, kenne ich gar nicht. Was ist das? Das Buch heißt Always Tasty, erscheint bei GU und ist von Sandro Zingeler. Sandro Zingeler, von
Ach
dem ich vorher
ja.
noch nie gehört habe, weil ich nie über Influencer stolper. Wie kann das sein? Was ist mit meinem Instagram kaputt, dass ich die nie sehe?
Doch
Komisch,
über den
oder?
bin ich schon gestolpert, ja. Heißt der tatsächlich Sandro mit Vornamen oder wird der Andy genannt in seinem Instagram-Account? Ich habe irgendwie einen anderen Namen im Hinterkopf gerade, aber vielleicht täusche ich mich auch.
Ich muss es nochmal nachschauen. Auf jeden Fall hat der 59.000 Follower. Und
Ja, die
während
hätte
wir
ich auch gerne.
sprechen, ja, die hätte ich auch gerne. Und der macht also wirklich ganz hübsche Sachen, sehr, sehr hübsche Sachen, und hat auch einen
Okay.
YouTube-Kanal. Und wo finde ich denn
Und
jetzt
sein Account heißt genauso wie er,
das?
also Sandro Zingler.
Das suche ich gerade. Wo ist denn hier der Link? Wo ist denn hier der Link? Ah, hier. Sandro Zingeler ist Schweizer.
Ach so, dann habe ich den gerade verwechselt.
und hat auch einen Podcast, der heißt Ich fühle mich Butter. You had me at, also ich liebe Butter. Da hat er mich direkt erwischt und die Bilder schauen irre aus. Also wenn man auf diesen Instagram-Kanal geht, wir nehmen gerade mittags auf, das ist echt riskant, weil
Jetzt, ja, das
ich
ist,
krieg
oh lecker.
gerade,
Was ist das denn?
boah,
Knusperkartoffel, oh mein Gott.
das schaut alles mega gut aus. Also
Ja.
der kocht nicht nur, der macht Food Styling offensichtlich auch, weil das ist
So, schwupp,
irre.
abonniert. Fühl mich
Wow,
Butter. Ja,
völlig irre.
schon mal gleich erledigt. Gut, dass wir mal drüber gesprochen haben.
Gut, dass wir drüber gesprochen haben. Always tasty. Richtig gut essen von früh bis spät. Ich habe so ein Gefühl, das wird im November auftauchen in Grundkochbüchern oder in Erstlingswerke. Ich bin gespannt.
Bestimmt in Grundkochbüchern. Nee, ich könnte mir vorstellen, dass es so als Newcomer vielleicht, müssen wir das nochmal so ein bisschen pushen. Dann bewerbe ich mich auch für diese Kategorie.
Ja, weißt, da sind offensichtlich leckere Sachen drin. Was auf jeden Fall einen Hype auslösen wird, du weißt schon
Ja.
wo, ist, dass
Ja.
Christian Bau ein neues Buch rausbringt. Ich wusste sofort, dass du weißt, was ich meine.
Ja.
Großartig. Paris, Tokio heißt es. Mich sprechen die immer nicht so an, diese Haute Cuisine-Kochbücher, aber jedem
Aber die
sein
sind,
Pläsier.
nee, die sind schön. Ich habe ja schon Baustil, das ist ja schon älteres Baujahr. Da habe ich tatsächlich nicht draus gekocht, weil da kannst du vielleicht einen Teil von einem Rezept draus kochen und brauchst auch dafür schon irgendwie 3 Tage Vorbereitung. Aber es ist einfach schön anzugucken und ja, interessant zu lesen, was man woraus alles machen kann und wie schön man es auch noch anrichten kann. Dann habe ich auch Christian Bau und Sarah Bau für zu Hause. Das lässt sich tatsächlich gut nachkochen und ist ein bisschen Fine Dining natürlich, aber so, dass man es zu Hause auch schafft. Und das nächste, was jetzt kommt, ist jetzt dann wahrscheinlich, geht wieder in die andere Richtung
Ja,
und ist
Paris,
Haute Cuisine,
Tokio.
ja. Ja,
Paris,
gut,
Tokio.
das wird
Also,
dann.
das drückt bei mir wieder alle Knöpfe, wie wir wissen. Paris und Tokio. Alle Knöpfe gedrückt. Kostet 90 Euro. Also für
Ja.
Menschen, die kulinarische Meisterwerke auch gerne auf dem Coffee Table haben möchten. Ich glaube, das ist so prädestiniert dafür, dass man das in seinem Haus oder in seiner Wohnung an einem schönen Ort auf einen sehr schönen Tisch legt. Und dann bei einem schönen Glas Wein oder einem Cappuccino mal da so ein bisschen blättert und sich inspirieren lässt und vielleicht kulinarische Abenteuer plant, egal ob in einem schönen Restaurant, in dem man reservieren will, oder eine kulinarische Reise oder auch was man in der Küche zaubert. Es ist
Ja,
inspirierend, aber es ist jetzt
genau.
kein Kochbuch im klassischen
Nein,
Sinn.
oder
Also
wenn man bei
nicht das, was
Christian Bau
ich.
gewesen ist, ne, wenn du in Victor's Fine
Ja.
Dining gewesen bist, dann mag das auch Sinn. Also für mich macht das Buch wahrscheinlich auch keinen Sinn, aber es wird wahrscheinlich großartig anzuschauen sein. Worauf ich aber dachte, wo du eigentlich drauf eingehst, du hast
Hahaha.
gedacht, das ist der Christian Bau. Nee, aber der Jotam Ottolenghi haut ja noch mal einen raus. Da wird ja jetzt schon fleißig Werbung gemacht, obwohl es ja erst im September oder Oktober, glaube ich, rauskommt. Simple Two, also wahrscheinlich auch ein kleines Wortspiel. Das ist einmal der zweite Band von Simple, aber es ist eben halt auch simpel, was da im Buch zu finden ist. Und da freue ich mich schon sehr drauf.
Da bin ich sehr gespannt. Ich bin ja, wie gesagt, kein Ottolenghi-Mädchen. Ich bin mehr so der Nigel Slater-Fan. Aber das macht ja nichts. Ich gebe ja allen immer noch mal eine Chance und ich habe auch Bock auf Simple Two im September dann.
Ja, vor allen Dingen, wenn es wirklich simpel ist, das ist ja bei Ottolenghi, das muss man ja nun sagen, das ist immer ein bisschen schwierig. Das ist ja nichts fürs schnelle Messer sozusagen. Du musst ja erstmal absurd viele Zutaten in der Regel zu Hause haben und dann ewig Zeit brauchen. Na, ewig ist jetzt auch ein bisschen übertrieben, aber du musst natürlich ein bisschen Zeit einkalkulieren, um seine Rezepte zu machen, weil die teilweise ganz lange irgendwie schmoren oder sonst irgendwas tun. Das ist immer mal nichts, was koche ich jetzt? Ich nehme mir einen Ottolenghi und bin dann in einer halben Stunde fertig. Das funktioniert dann auch bei Helen Go ja Eher nicht so, weil auch das Cheesecake-Backen beispielsweise, natürlich braucht er im Ofen sowieso, aber auch diese Vorbereitung von diesen verschiedenen Cremes, die man nacheinander zusammenführen muss, um das Ganze dann im Ofen zu backen, das ist ja auch nicht mal so ein schneller Zitronenkuchen, der innerhalb von, weiß ich nicht, 35 Minuten dann auf dem Tisch steht oder so. Das muss man bei ihm immer wissen. Deswegen freue ich mich, dass es vielleicht wieder was gibt, was man doch mal so halbwegs auf die Schnelle dann zubereiten kann.
Er ist auf jeden Fall so sympathisch, dass man ihm alle Bücher abkaufen möchte. Ich wurde
Ja.
mal eingeladen vom DK-Verlag. Ich glaube, es war in Corona. Da gab es so ein Zoom-Meeting mit Otto Lengi und Nigella Lawson oder kurz nach Corona, kurz nach den Lockdowns. Und es war so schön. Die waren beide so irre sympathisch. Den möchtest du jedes Kochbuch abkaufen, einfach weil die so
Ja.
nett sind. Was
Ja.
soll man
Ja.
machen? Aber wenn man
Apropos
jetzt sieht,
Buchpräsentation fällt mir
ja.
gerade noch ein. Ich bin ja nächste Woche, und schade, dass du nicht in Hamburg wohnst, ich bin ja nächste Woche auf der Präsentation von Meine grüne französische Bistroküche. Ja.
Leider könnt ihr jetzt mein sehr trauriges Gesicht nicht sehen. Da gibt es
Da
bestimmt
freue
auch
ich mich
was
schon sehr drauf.
Leckeres zu essen.
Ja, findet statt im Kochkontor. Viele Grüße gehen raus an Philipp Wolter und seine Frau Tanja, die das ganz großartig machen da. Kochkontor war ja schon immer eine gute Adresse in Hamburg, schon seit vielen, vielen Jahren. Ursprünglich ja mal geführt von Tina Olofs, mein persönliches Paradise quasi. Und seit Januar letzten Jahres ja übernommen von Philipp und Tanja Wolter, die das auch großartig weiterführen. Ein bisschen anders als Tina, aber trotzdem ganz toll. Habe ich schon persönlich Kochkurs gemacht mit verschiedenen Leuten, die ich selber meist noch gar nicht kannte, weil sie aus der Facebook-Gruppe stammen, Kochbuch versus Küche. Und die haben sich dann in Hamburg zum Kochkurs eingefunden.
Bevor ich dir das letzte Buch noch vorstelle, kann ich dir auch noch was
Ja.
erzählen, wen ich nächste Woche treffe. Und zwar, ich treffe nächste Woche Tobias Henrichs, der auch mit uns in der Kochbuchjury ist für den Deutschen Kochbuchpreis. Der
Das ist auch toll. Den habe ich schon getroffen, als er nämlich sein Buch in Hamburg vorgestellt hat.
Ja, toll.
Edge. Edge.
Ich treffe ihn aber hier auf dem Kaffee in meiner Heimatstadt, Edge, weil wir eigentlich ganz nah beieinander wohnen. Und er war auch schon mal im Podcast, aber wir haben uns noch nie persönlich getroffen. Und nachdem der Deutsche Kochbuchpreis ja immer unter der Woche ist, kann er da auch nicht hin, weil er
Ja.
ja Lehrer ist. Aber ich freue mich
Nee.
total, dass wir uns nächste Woche endlich
Einmal
mal.
war er schon da. Einmal haben wir uns
Aber.
getroffen. Das war 23 oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall, wenn du schon bei ihm in der Nähe wohnst, dann solltest du aber auf gar keinen Fall versäumen, mal da essen zu gehen, wo er denn ab und zu mal aufkocht. Da bin ich ein
Ja.
bisschen neidisch, dass du da in der Nähe wohnst, weil das würde ich tatsächlich auch ganz gerne mal machen, aber es ist einfach zu weit weg. Das lohnt sich nicht so wirklich mit der Anfahrt.
Das steht auch auf meiner Liste. Da habe ich richtig Lust drauf. Aber so freue ich mich schon mal, dass ich ihn einfach nur treffen kann. Das wird großartig.
Dann liebe Grüße an Tobias, wenn du ihn triffst.
Das mache ich. Ich habe noch ein letztes Buch, was ich interessant finde, was dich vielleicht jetzt nicht so total vom Hocker haut, weil ich glaube, da geht es auch viel um Backen.
Oh
Und
Gott.
zwar das Buch Kirschen, Quitten und Zitronen. Das schließt aber den Bogen vom Otto Lengi nochmal zurück in den Mai, weil der Otto Lengi kommt ja erst im September. Für alle, die jetzt schon
Genau.
losrennen. Im Mai erscheint von Sarah Johnson Kirschen, Quitten und Zitronen im Stiebner Verlag. Und auch hier habe ich ein bisschen recherchiert. Das ist eine US-amerikanische Patissiere und die hat bei Alice Waters gelernt. Und arbeitet jetzt in UK als Patissiere und hat hier Rezepte zusammengestellt. Da gibt es sowas wie eine Polenta, wie Polenta-Brombeer-Muffins oder Aprikosen-Muskat-Tart, aber auch ein paar deftige Sachen, aber eben immer mit Obst kombiniert. Und das finde ich ganz interessant. Ich fand auch das Cover sehr schön, wenn da
Das habe ich mir auch
Zitronen
bestellt,
drauf
weil ich das
sind.
Cover so schön fand, ja.
Siehste? Und da freue ich mich drauf, weil das wirklich das. Zitronen auf dem Cover, da kann man einfach nichts falsch machen. Das macht
Ja.
immer Appetit, finde ich.
Ja.
Und die Idee finde ich spannend. Und wie gesagt, der Werdegang ist super interessant. Insofern auch das ein Buch, das man im Auge behalten sollte, von Sarah Johnson, Kirschen, Quitten und Zitronen. Wenn ich jetzt richtig
Habe ich mir gemerkt,
mitgezählt habe.
kennst du Always Home, das Buch?
Nein.
Da geht es nämlich auch um Alice Waters und um ihre Geschichte und die Entwicklung ihres Restaurants, Chez Panisse. Das ist ganz interessant zu lesen. Hat, glaube ich, ihre Tochter geschrieben, wenn mich nicht alles täuscht. Aber da bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher. Das ist schon ein bisschen her, dass ich es gelesen habe. Kann ich aber sehr empfehlen. Habe ich gerne gelesen. Hat Spaß gemacht.
Das kommt jetzt auf meine Geburtstagswunschliste. Zack,
Ja.
schon steht's drauf. Und wenn ich jetzt richtig gezählt habe, haben wir jetzt über 30 Bücher vorgestellt. Die Menschen werden uns hassen, wenn die
Ja, und das.
Wunschlisten führen.
Das war ja nur die Spitze des Eisbergs.
Das waren nur die Bücher, die uns ins Auge springen, die wir appetitlich finden und aus denen wir was kochen wollen. Es erscheinen
Ja.
natürlich noch viele, 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 viele tolle andere
Die wir
Kochbücher.
jetzt leider nicht berücksichtigen könnten, sonst müssten wir hier bis heute Abend um 8 reden, mindestens.
Das ist richtig, aber ich möchte gern bald
Ja.
wieder mit dir reden. Das wäre schön.
Ja, das wäre super. Wann seid ihr dieses Jahr in SPO?
Dieses
Also
Jahr
ich.
Anfang August.
Guck mal, da sind wir in Schweden. Wir sind Anfang April in St. Peter-Ording.
Oh, wie schön.
Ja.
Hoffentlich habt ihr schönes Wetter.
Ich hoffe das auch, dass es über Ostern, quasi bin ich beruflich da, sozusagen in meiner Eigenschaft als Großmutter, weil Tochter und Schwiegersohn und Enkelkind sind da und also die Eltern möchten ganz gerne zwischendurch auch noch ein bisschen Wellness im Hotel machen. Und haben dann gefragt, ob die Omi nicht aufpassen kann. Und wenn wir sowieso in St. Peter-Ording sind, können wir da auch gleich 4 Tage hinfahren, finde ich.
Voll schön. Das
Ja.
St. Peter-Ording ist immer eine gute Idee. Ich habe ja auch ein Familienmitglied, das regelmäßig sagt, ich vermisse die Nordsee so. Und das finde
Oh.
ich toll. Ja.
Ja, ist auch wirklich schön.
Ja, ist ein kleines Familienmitglied und es ist besonders niedlich, wenn das Familienmitglied das sagt.
Ja, das finde ich aber auch, wirklich.
Naja, also dann verpassen wir uns in SPO, aber wir koordinieren unsere Termine nochmal. Vielleicht ergibt sich ja drumrum nochmal was.
Das sollten wir auf jeden Fall schaffen und ich gehe mal davon aus, dass wir uns, wenn wir es nicht schaffen, uns vorher zu sehen, dass wir uns auf jeden Fall im November sehen, anlässlich des Deutschen Kochbuchpreises.
Der Termin ist immer sofort geblockt. In dem Moment, wo bei der aktuellen Verleihung der Termin schon mal
Ja.
gedroppt wird, ist er sofort im Familienkalender, damit niemand anders was reinschreiben kann, weil
Genau,
das
besser
ist
ist das.
Priorität.
Ja, so sieht's aus.
Da freue ich
Ich
mich
bin
schon.
gespannt.
Ich bin auch gespannt. Und da werden sicherlich einige von den Büchern wieder uns begegnen, über die wir heute gesprochen haben. Ich danke
Davon
dir
gehe ich auf jeden
sehr.
Fall aus. Ich danke dir für die Einladung, für die zweite. Also wie gesagt, stets zu Diensten. Falls du mal wieder was loswerden möchtest über Kochbücher, ich bin da.
Großartig, das ist ein Versprechen oder eine Drohung. Ich nehme sie auf jeden Fall an.
Kannst du dir aussuchen, wie du möchtest. Wenn ich irgendwann mal ankomme und sage, Christina, wir müssen reden, dann weißt du, worum es geht.
Alles klar, dann kommst du an, dann
Gut.
schalte ich die Aufnahme an und dann geht's einfach los.
Dann geht es einfach wieder los fürs Herbstprogramm.
Fantastisch. Wenn ich überfordert bin mit all den vielen Neuerscheinungen, dann lade ich dich ein. Dann kriege ich wieder ein bisschen Ordnung in meinen Kopf, wenn schon mein Kochbuchregal nicht immer Ordnung hat.
Dafür bin ich da.
Fantastisch.
Kein Problem. Okay.
Das war der Kochbuch-Podcast. Wenn er dir gefallen hat, dann hinterlass doch bitte eine positive Bewertung oder einen Kommentar auf der Plattform deiner Wahl. Der Kochbuch-Podcast ist eine Produktion von Studio CBH. Redaktion, Moderation und Produktion Christina Häusler. Vielen Dank fürs Zuhören.